Guten Morgen, lieber Diethelm. Ich freue mich, dass du da bist. Und
Hallo.
hallo, wir sprechen heute über ein wirklich wichtiges Thema. Und zwar haben wir in einem ersten Gespräch über das Menschenbild gesprochen, wie es entstanden ist, wie sich das auswirkt auf unsere Gesellschaft, wo es herkommt. Und heute schauen wir uns die Verbindung oder die Auswirkung des Menschenbildes auf unsere Beziehungen an, vor allem auf Familie, auf die Erziehung, auf die Eltern-Kind-Bindung, auf die verschiedenen Erziehungsstile, die wir jetzt als Gesellschaft durchlaufen haben. Und wir schauen, in welchem Dilemma stecken Eltern eigentlich, die die alten Erziehungsstile schon hinterfragen und auch nicht mehr anwenden wollen, umsetzen wollen und nach einem neuen Umgang mit ihrem Kind suchen und dann oftmals so ein bisschen ja ins Schwimmen geraten, weil es gibt ganz viel Ratgeber, aber oft fehlt so ein bisschen die Blaupause, die dann wirklich konstruktiv ist im Umgang mit dem Kind oder für die Beziehung förderlich. So ist es vielleicht richtiger. Und du hast ganz viel Expertise mitgebracht. Du arbeitest seit 35 Jahren als Einzel-, Paar- und Gruppentherapeut mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Und du bietest auch das ganze Jahr über Seminare für Eltern, Pädagogen, Lehrkräfte, Erzieher und jedem, der sich angesprochen fühlt, an und vermittelst hier Wissen, was es für eine gelingende Gemeinschaft braucht. Was ist für ein harmonisches Gruppengefühl? Was ist dazu notwendig? Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wir arbeiten schon seit ungefähr 2 Jahren zusammen. Und da hat sich bei mir schon sehr, sehr, sehr viel gewandelt im familiären Umfeld, weil es so viele Aha-Momente gab. Ja, wie gucke ich richtig sozusagen auf das Geschehen und wie löst man seine eigenen, ja, Gefühlsirrtümer, nennst du das auch? Wie erkennt man diese sozusagen? Und ich freue mich, dass du da bist.
Ja,
Und
ich ja.
ich würde gern zum Einstieg, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, für alle, die das jetzt mit dem Menschenbild noch nicht gesehen haben, unser Interview umreißen, was ist denn das bestehende Menschenbild, was wir oft unbewusst, aber doch sehr, sehr tief verinnerlicht haben?
Ja, man könnte es kurz zusammenfassen, dass ja. Der Thomas Hobbes hat es so ausgedrückt vor ein paar hundert Jahren schon. Der hat gesagt, der Mensch ist des Menschen Wolf. Diese Vorstellung, man muss vor dem anderen Menschen aufpassen. Der ist mir nicht wohlgesonnen. Da steckt das Böse eventuell drin, dass der andere eine Gefahr für mich ist, dass das wie dem widerspricht, was man heute zum Glück in den Sozialwissenschaften sich einig ist, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, dass er darauf angelegt ist, von der Geburt an, darauf angelegt ist, mit dem anderen Menschen in einem guten Austausch zu sein. Er bringt alle Voraussetzungen mit und das haben wir sozusagen in unserer Kultur zumindest, aber auch in anderen, hat man das nicht richtig erfassen können, dass der Mensch nicht gegen den anderen ist, sondern wenn er so weit kommt, dass er gegen den anderen ist, dann ist etwas, eine Irritation entstanden. Angelegt ist er, damit man überleben kann, ist die Kooperation das richtige Mittel, wo der Mensch sich ausbreiten kann, wo er seine Gefühlsfreuden entwickeln kann. Und durch dieses Menschenbild, das von Generation zu Generation weiter über die Erziehung weitergegeben wird, ist das im Vordergrund. Man muss den Menschen korrekt erziehen, dass er nachher ein Soldat sein kann, dass er ein Bürger ist, der den Staat trägt und das sozusagen erfüllen kann und auch bereit ist zu erfüllen, was ihm vorgegeben ist, dass er da sich nicht mehr verspricht, nicht mehr Gefühl aufbringen kann für das, dass man zusammenarbeitet, sondern dass es für die meisten Menschen so vorstrukturiert ist die ganze Haltung zum Leben, dass man vorsichtig ist, misstrauisch geworden ist, muss man sagen, obwohl der Mensch eine andere Möglichkeit in sich trägt, darauf angelegt ist, sozial empfinden zu können. Und da gibt es eben Irrtümer, die sich da einschleichen, ohne dass man es weiß, wie das ist, wo das, dass man dem Kind in eine Richtung drängen möchte oder sich ein Kind erst zu einem tauglichen Menschen machen will, weil er angelegt ist auf das Böse, dass er sündig ist, wo man dann schauen muss, dass er dann trotzdem gut rauskommt und das mit irgendwelchen Maßnahmen durch Lob und Tadel dahin führen muss. Und das ist dann eine sehr schwere sozusagen Aufgabe für die Erzieher, denn glaubt man, dass er oder sie dann das Kind auf den richtigen Weg bringt.
Weil es quasi in ihm schon so angelegt ist, wenn nicht alles vorgegeben ist, dann wird es, ja, wie sagt man dazu, dann fällt es sozusagen aus dieser Laufbahn, ja, oder wird nichts oder wie auch immer man das dachte. Und ja, das heißt, du hast es schon erklärt, dieses Menschenbild hat auch den Blick auf das Kind geprägt. Also wir haben genaue Vorstellungen, was muss ich tun? Und damit gab es Vorgaben für die Erziehung. Und wenn wir ins letzte Jahrhundert blicken, gab es unter anderem die schwarze Pädagogik, die sich daraus entwickelt hat, die nicht selten auch mit körperlicher Züchtigung einherging. Das fand man ganz normal. Und die auch von staatlicher Seite, muss man sagen, so unterstützt worden ist. Also mein Schwiegervater hat beispielsweise noch den Rohrstock in der Schule erlebt. Und ja, bis zu der Generation über mir, würde ich sagen, war es schon fast normal, dass das Kind geschlagen worden ist, um es sozusagen zu korrigieren, ja, oder um zu sagen, das darfst du nicht und das muss unterlassen werden oder auch aus der eigenen Hilflosigkeit heraus. Und kannst du mal einen kurzen Ausblick geben, welche Erziehungsmodelle oder Strömungen wir so durchlaufen haben seit den letzten 100
Ja.
Jahren?
Ja. Ja, das ist natürlich nicht umfassend. Wir haben ja in dem Jahrhundert, das Jahrhundert des Kindes, da hat man so viel probiert und ist so toll, was wir Menschen inzwischen schon so versuchen, das ein anderes Bild zu haben. Um das nochmal zu sagen, der Schreber hat ja geheißen, hat eines der bekanntesten Erziehungsbücher im 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert geschrieben und der hat gesagt, man muss das Kind in den ersten 3 Jahren so heftig anschreien oder ihm so heftig begegnen, weil es das später sowieso nicht mehr weiß, nach 3 Jahren, dass es dann sofort weiß, wenn man nur noch mit den Augen schaut, dass man gerade einen Schreck schon bekommt, nicht mehr anders denken kann, als dass ich dann einfach das erfülle. Und das würde den Menschen glücklich machen, dass er dann sofort weiß, wohin es kommt. Und das ist bis heute ganz weit verbreitet, dieses, was du als schwarze Pädagogik richtigerweise genannt hast, dass es ganz, dass man mit autoritären Mitteln den Mensch zum Guten zwingen muss, sozusagen, oder hinführen muss, dass man das Bäumchen, hat man gesagt, so anbindet, dass es nachher gerade wächst und dann nachher kann es später ein guter Mensch sein. Und damit hat man die ganze Beziehung, Bildung, dass der Mensch in der Beziehung zu den Eltern, zu den Bezugspersonen sich entwickelt, dass er da sich mit dem Menschen verbinden kann, wenn man sich aufeinander abstimmt, in eine Interaktion kommt. Und deshalb hat man dann auch gedacht, das war ja auch schon, von der Rousseau hat es schon postuliert, der Anfang des 19. Jahrhunderts, dass der hat behauptet, im Guten gemeint, dass wenn der Mensch nicht, wenn der Mensch einfach so sein gelassen wird, wie er ist, er wird alles in sich tragen. Der Mensch trägt schon alles in sich, aber er trägt eigentlich die Bereitschaft in sich, in Beziehung zu treten. Und dann haben viele Menschen gemacht, wenn man möglichst keinen Einfluss auf das Kind ausübt, dann wird es schon wissen, was es ist. Und das war leider ein Gegenbild zum Autoritären, dass man gefunden hat, wenn ich das Kind allein lasse, dann kommt es schon richtig raus. Aber man hat nicht gewusst, dass der Mensch auf das Soziale ausgerichtet ist, dass das kleine Kind sozusagen auf die Beziehung vorbereitet ist, über die Sprache, wo das ganz schnell Sprache lernen kann, differenziert mit den Eltern und mit den anderen Menschen in Austausch kommen kann, dass man schon den einzelnen Menschen erkennt nach mehreren wenigen Wochen oder Tagen sogar, am Duft, an der Bewegung, dass du eigentlich darauf angelegt ist, in ein Hin und Her zu kommen, und wo eine Freude entstehen kann, sich kennenzulernen und fürs Kind die Welt kennenzulernen. Und in dieser eine innige Beziehung entstehen kann, wenn die Eltern dazu in der Lage sind. Aber wir sind vorgespurt, dass man das sozusagen zu die meisten, fast alle oder alle nicht vorbereitet sind, auch als Eltern, als Lehrer, als sozial tätige Kinder, Kita Leiter oder Betreuer, dass da eigentlich das Leben sich entzünden könnte. Und dann, wegen der Frage, hat man eben gefunden, man macht ein Laissez-faire, hat man das auch genannt, dass man das Kind dann sein lässt und möglichst einfach begleitet und möglichst die Wünsche vom Kind zufriedenstellen. Diese Bedürfnisvorstellung, das war auch eine Theorie, dass man dann, wenn man das Bedürfnis, wenn man die Wünsche erfüllt, dann könnte das Kind glücklich werden. Und das war eine große Täuschung, weil viele Eltern bemühen sich dann total eben nicht autoritär zu sein, aber tun die Wünsche des Kindes als Kriterium nehmen, ob man in einer guten Beziehung ist, wenn man das erfüllen kann und strengen sich total an. Und das ist auch eine Vorstellung, die nicht mit dem in Zusammenhang steht, dass der Mensch sich eben entwickelt in den ersten Jahren, dass man dann findet, was will das Kind von mir? Ah, das muss ich möglichst lang zulassen. Und das Kind drängt aber eigentlich danach, dass es in eine Beziehung kommt und die Realität kennenlernt, wie man am besten durchs Leben kommt. Dann muss sich das Kind etwas ausdenken und fühlt sich genauso allein, als wenn es einfach autoritär erzogen ist, weil es dann alles selber erfinden muss, wo es eigentlich darauf angelegt ist, in Beziehung zu kommen und ein Echo zu bekommen und man die Welt zusammen entdeckt. Diese Vorstellung dann auch noch, dass man durch Lob, war dann gedacht durch Lob und Tadel, das kam mehr aus der Verhaltenstherapie, dass man dann das Kind auch in eine richtige Richtung bringt. Wenn man das richtig macht mit Verträgen, sagt, du sollst das nicht machen, wenn man an das Kind heranvernünftelt oder ihm die richtigen, sozusagen von außen Einengungen macht, dass man dann glaubte, dann würde sich das Kind da hinein entwickeln. Oder man hat sogar gesagt, das Kind hat gar keine eigene Persönlichkeit oder der Mensch, sondern ist nur von außen bestimmt. Man muss nur das Äußere so verändern, dass das Kind sich dann verändert. Und damit hat man den einzelnen Menschen auch nicht ernst genommen. Und die Eltern oder Lehrer oder Schulen organisieren sich dann so, dass man so eine Situation schaffen soll, wo das Kind dann in die richtige Richtung gedrängt wird. Und das ist ja immer eine Vorstellung ohne Beziehung. Und man versucht, die Beziehung auszuschalten, wo eigentlich das Lebenselixier von uns Menschen ist. Deshalb nenne ich ja das, was ich auch vertrete, andere natürlich auch. Zum Glück ist es schön, wie man überall probiert, dass eine gefühlsverbundene und eine freie Erziehung das Richtige ist. Und da sind wir dann gemeinsam gefordert, wie wir uns selber verstehen als Erzieher, als Betreuer, und wie wir dann das sich entstehende Wesen des Kindes nachvollziehen können. Was bedeutet das, wenn ein Kind dann anfängt zu schreien oder 3 Nächte hintereinander, manchmal noch viel mehr, schreit? Was bedeutet das? Was kann das sein? Und wenn man dann nur sucht, wie kann ich das jetzt beruhigen, mit welchen Maßnahmen, ist man schon verloren. Wenn ich nicht neben dem, was das Kind auch krank sein kann und so, aber wenn es dann vielleicht, gerade weil ich mich so anstrenge in der Beziehung, sich nicht aufgehoben fühlt, zum Beispiel, muss aber auch nicht sein, aber dass man überhaupt Fragen stellt, was könnte jetzt das sein, dass das Kind sich da vielleicht in der Distanz sogar, die man vor lauter Bemühen einnimmt, dann verliert. Das signalisiert und dass man dem genau nachgeht und nicht nur Maßnahmen sich ausdenken muss. Wie könnte ich das möglichst gut machen? Dass man überhaupt Fragen hat auf das, was also andere Fragen dann stellt. Wenn man weiß, es ist ein Beziehungsgeschehen, daraus besteht das menschliche Leben.
Ja, Und jetzt hast du schon, genau, du hast jetzt die Strömung skizziert, also das Autoritäre, das Anti-Autoritäre, wobei ich sagen würde, von staatlicher Seite, also in allen Erziehungseinrichtungen wird noch das Autoritäre gelebt, auch wenn das Konzept immer ganz schön klingt, was da hängt und das Kind steht im Mittelpunkt. Das, was wir sehen und erleben, ist oft noch, sage ich mal, das Alte sozusagen, ja, das, wo auch wirklich, ja, was vielleicht dieser Gruppengröße auch immer geschuldet ist, dass der Einzelne da auch überfordert ist. Aber genau, und du hast jetzt schon schön das Dilemma beschrieben, in dem ich tatsächlich auch selber war. Und interessant fand ich auch alles, was du beschrieben hast, da sieht man schon, wie komplex das Thema ist und wie komplex im Prinzip dann auch die Erziehungsratgeber sind, die daraus entstehen. Und da habe ich mich ja versucht, dann so durchzuarbeiten und ich bin trotzdem geschwommen, sage ich mal. Und mein Dilemma war, das habe ich jetzt erst erkannt, als du es beschrieben hast, die Wunscherfüllung. Ja, also ich reagiere auf das, was möchte das Kind, damit es glücklich ist. Also der Wunsch ist, dass man Kinder hat, die glücklich sind. Und dann habe ich festgestellt, eigentlich schon nach wenigen Jahren kann man das feststellen, da man kommt immer wieder an seine Grenzen und man hat das Gefühl, man reibt sich auf und trotzdem ist es nicht harmonisch. Ja, es entwickelt sich irgendwie in eine komplett andere Richtung als die, die man beabsichtigt hat. Und jetzt hast du schon gesagt, dein Ansatz ist die freie, gefühlsverbundene Erziehung, Beziehung. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was sind die wichtigsten Grundsätze, die wichtigsten Dinge, die wir wissen müssen, die ich ja jetzt in den letzten 2 Jahren bei dir gelernt habe, sozusagen.
Ja, nur kurz noch zu dem, das ist schön, dass man das Nicht-Autoritäre anstrebt, aber meinst, es ist nicht nur das Autoritär oder Nicht-Autoritär, sondern es ist ein ganz anderes Menschenbild. Das war deine Frage, dass der Mensch sozial vorgeadaptiert ist und dass es dann in den ersten Jahren darum geht, dass das Kind sich auf die Umwelt anpasst. Und darin im Beziehungsgeschehen ein Versuch macht, wie kann ich das Leben machen? Da ist nicht nur eine Prägung, die Eltern prägen das Kind, und das Kind ist vom ersten Tag dann daran beteiligt, dass es eben die Welt auch deutet. Es macht Versuche auch der Deutung. Das ist nicht nur, dass die Eltern sich korrekt verhalten, das ist der Ausdruck des autoritären Fühlens und Denkens auch von den Eltern. Dass man denkt, wenn ich mich korrekt verhalte, dann muss ja das andere, dann ist sozusagen nur an mir, dann ist meine Schuld. Wenn ich etwas falsch gemacht habe, dann geht es nicht. Und wenn ich es richtig machen würde, wird es gehen. Sondern dass, wenn ein Kind dann zum Beispiel dann nicht kommt oder den Teller nicht abräumen möchte, dass man dann schon denkt, ja, darf ich jetzt überhaupt etwas sagen oder. Soll ich es jetzt langsam dulden oder ist langsam alt genug, dass es doch auch etwas machen sollte? Und dann sind wir verloren aufgrund dieses Denkens, welche Maßnahme muss ich machen? Und das Gefühlsverbunden ist erstmal so eine Situation zu untersuchen. Was ist da, in welcher Gefühlssituation steht das Kind? Was passiert es? Wo hat es sich verloren, dass es vielleicht in der Zusammenarbeit etwas entstanden ist, dass zum Beispiel das Kind dann räumt den Teller nicht ab und dann kommt eine ganz intensive emotionale Beziehung zustande, in dem dann der Vater und die Mutter sagt, aber wenigstens den Teller könntest du aufräumen oder wenigstens deinen oder ich verlange ja gar nicht mehr oder so, aber ein bisschen, ich bin ja auch jemand und du bist jetzt alt genug, dass man dann wie Maßnahmen ergreift, ohne dass man es eigentlich will und das ist aus dem Arsenal der autoritären Erziehung, aber nicht im Sinne, dass man gewalttätig werden muss, aber man zieht dann, ohne dass man es merkt, die Aufmerksamkeit, die emotionale Nähe ab und probiert eine Verhaltensänderung zu bewirken.
Ja, ich will, dass der Teller jetzt in die
Ja,
Küche kommt.
genau, und
Viel
dann ist
Druckmusik
man.
ausüben, damit sie jetzt mit dem Teller in die Küche
Genau, oder mache ich es mit Lob und das sage ich zwar ganz oft, weil das Lob ist auch ein Heranreden eventuell. Wenn es nicht aus dem Gefühl der Annäherung ist, dann ist eine Maßnahme mit besseren Maß statt mit autoritärem, dann mit Lob das Kind in eine Richtung zu bringen. Und dann bleibt das Kind eben allein, aber ich als Erzieher auch. Das ist ja das Dramatische, dass man das dann nicht merkt, aufgrund unserer kulturellen Hintergrund, dass man sich gar nicht annähern kann, weil es wäre ja spannend zu empfinden, ah, was ist da los? Was passiert da? Vielleicht hat das Kind zum Beispiel erlebt in den ersten ein, zwei Jahren, dass die Eltern alles so schön abgenommen haben und sich selber so gefreut haben und so begeistert waren, dass das Kind gefunden hat, so schön ist das Leben. Und dass man es nicht zusammen entwickelt hat, dass man daran genauso viel emotionale Nähe erlebt oder sogar mehr, indem man in der Realität das dem Kind zeigt, was es alles kann und sich da genauso freut. Weil wir oft so vorgeprägt sind, dass wir selber zufrieden sind und selber zu viel Freude daran erleben, dem anderen recht zu machen. Das passiert dann oft aufgrund der autoritären Erziehung, dem Kind recht zu machen. Und dann ist man aber eigentlich nicht wirklich im Austausch, weil ich dann das erreicht habe, korrekt zu sein. Und das andere wäre, also das andere Menschenbild, dass man dann merkt, aha, was ist da mit dem Kind? Das weiß es noch nicht. Ich zeige es ihm und da vertiefe ich mich. Wenn das Kind dann merkt, ich bin emotional ganz nahe, komme selber vielleicht sogar in Aufregung, aber dadurch bin ich auch nahe. Und dann ist es jedes Mal oder jeden Tag oder ganz oft, ja, warum gehst du denn nicht? Kann man sogar ganz viel nachfragen, was hast du denn? Warum hilfst du nicht mit? Oder, und es gibt eine ganz intensive Beziehung. Dann wird sich das Kind an mich adaptieren, dass eine ganz besondere Beziehung zustande kommt, indem es nicht immer alles macht. Oder aber es hat das Gefühl, das Leben ist nicht mehr so schön. Ich würde lieber klein bleiben, weil es, da war es so schön, da konnte ich nur, also das ist da nicht gedanklich verankert, hauptsächlich gefühlsmäßig. Es stimmt etwas nicht mit der Welt, die Mama, die war dort, der Vater oder der Großvater oder der Großmutter oder wer auch immer. Die waren sonst so nett und jetzt plötzlich sind die nicht mehr so nett. Ich sage, ich möchte jetzt das essen und dann sagt der Vater plötzlich, nein, das gibt es heute nicht. Ganz nett sagt es, aber trotzdem kann dann ein Gefühl der Ablehnung entstehen. Die Eltern probieren das nahezulegen, ja, die Welt ist so, machen das ganz nett, meistens heute. Und irgendwann ist man dann aber auch mal nicht mehr, wird es einem zu viel. Aber weil man das gar nicht nachvollziehen kann, dass das Kind sich an mich adaptiert hat, ich mache das mit größter Freude und das Kind lernt so die Welt in den ersten 2, 3, 4, 5 Jahren kennen, wie die eigentlich ist und plötzlich ist es ganz anders. Dann kommt das Kind in größte Not, obwohl es total engagierte Eltern da sind, die immer nett waren.
Und das war tatsächlich mein Punkt, mein Dilemma. Und das führt ja auch zu einer Erschöpfung, ja. Also man hat das Gefühl, man macht alles, man ist für alles verantwortlich, man macht den ganzen, also alles drumherum, den Haushalt, das. Und dann gibt es trotzdem nicht wie die erwartete Zufriedenheit oder wie die erwartete harmonische Bindung, Beziehung zu sagen, ja. Und du hast einen wichtigen Punkt gesagt und der war für mich auch so ein Aha-Effekt, auf den würde ich noch mal kurz eingehen, damit der richtig rauskommt. Also das Kind ist genauso in Not in diesem Moment. Das heißt, wir haben im Prinzip, also zwei Dinge, wir haben im Prinzip verpasst, von Anfang an in Beziehung das Kind in diese Welt einzuführen, ihm selbst zu zeigen, wie es die Dinge machen kann. Das sagt ja, glaube ich, Montessori hat es schon gesagt, zeigt mir, wie ich diese Welt selber sozusagen begreifen und gestalten kann. Also das heißt, ich bin das Vorbild und erkläre dem Kind die Welt, führe das Kind in die Welt ein. Und diese Rolle noch wahrzunehmen. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass mein Kind versteht, ich habe einen Wunsch, ich habe ein Bedürfnis. Und es braucht aber auch dein Zutun, weil so ist es später auch, damit dieser Wunsch mit in Erfüllung geht. Also ich renne nicht als Mama los und mache einfach alles und koche das dritte Essen, weil eins und zwei nicht geschmeckt hat, sondern wir machen es gemeinsam. Dann, okay, und ich, also diese Handlung dazwischen, dass das Kind auch eine eigene Handlung in die Eigenmotivation kommt, für sich die Welt sozusagen sich zu erobern, Stück für Stück selbstständig zu werden. Ja, das vielleicht die zwei Punkte, oder?
Ganz genau, selbstständig zu werden, und Selbstständigkeit ist in der Beziehung. Das hat man in den 50er Jahren Bowlby und Ainsworth schon diskutiert, die Bindungstheorie aufgebaut haben, die ja die Theorie ist, die am meisten Bestätigung gefunden hat in der Entwicklungspsychologie, und wo dann sich diesem Menschenbild entgegengestellt haben gesagt, wenn man sich innerlich verbunden fühlen kann, wenn man sicher sich gebunden fühlt, wenn man einen Zusammenhang hat mit den Eltern, dann ist man auch unabhängiger. Die Bindung beinhaltet eine Gefühlsverbindung mit den Menschen, mit der Welt, beinhaltet, dass ich eigenständiger sein kann, selbstständiger, weil ich mich mit der Welt zusammen mit den Beziehungspersonen die Welt entdecken konnte. Und wenn wir als Erzieher, ohne dass wir es merken, finden, die Welt ist so mühsam, ich tue mein Kind so lang wie möglich, meistens unbewusst, davor bewahren, was da alles auf es zukommt, sondern zu wenig Freude selber haben, wie das jetzt geht, dass die Neugierde des Kindes nicht sozusagen unbewusst abtöten oder vermindern zumindest. Und zwar nicht die Neugierde, das soll selber irgendwas ausprobieren, sondern dass ich zusammen neugierig bin, dass in der Beziehung das entdecke, auch Dinge, die dann schieflaufen und nicht einfach, wenn ich muss dem Kind freien Lauf lassen, natürlich frei, aber frei in der Beziehung. Und dass das Kind die Realität kennenlernt, aber nicht, du musst halt mal die Realität kennenlernen, das gehört zum Autoritären, und dann wirst du sehen, da kommt noch einiges auf dich zu, so einfach ist das Leben doch nicht. Weil wir selber vorgeprägt sind, dass Herausforderungen vom Leben nicht sozusagen interessant sind, eine Freude hervorrufen, sondern dass man da schon betroffen ist, wie schwierig das Leben ist. Und dann, ohne dass wir es merken, das Kind davor bewahren wollen, anstatt all das in der Beziehung zu einer beglückenden Frage wird und das Kind in dem Sinne von Anfang an in die Realität eingeführt wird. Und da sind wir schon in der schwierigen Situation, dass alle Eltern, wir alle, auch geprägt sind und oft unbewusste, unverstandene Gefühle haben, wo wir dann an das Kind herantragen und es gar nicht merken, zum Beispiel, dass wir uns dann anstrengen, bloß nichts falsch zu machen. Dann kann man schon nicht mehr darüber reden, du, was machst denn du da wie? Ich habe die Beziehung verloren zu meinem Kind, ich wollte es so gern und habe alles gemacht, den ganzen Tag herumgerannt, überall hingefahren, alles erledigt, und dann am Schluss mäkelt das Kind und sitzt im Auto und findet, ich will da nicht hin, oder? Und dann, was soll ich denn sonst noch machen, außer alles erfüllen?
Ja, und da kommen ja dann oft, ich sag mal, destruktive Emotionsmuster auch hoch, die man sozusagen übernommen hat. Also dass man dann zum Beispiel mit Enttäuschung oder Ablehnung, Wut, Frustration reagiert. Und das ist das, wo du sagst, also die innerliche Verbindung reißt dann sozusagen ab, weil ab hier reicht es jetzt, ja, und dann muss ich irgendwie, wie auch immer sich das äußert, oder ich reiß mich weiter zusammen und versuche dann doch das zu befriedigen, was so kommt. Also egal was kommt, man schwimmt dann wie. Und der Wichtige oder das Wichtige, was du dann gesagt hast, war, man kann das sozusagen klären, ohne dass die innere Verbindung abreißt, weil das Kind ist genauso in Not in dieser Situation. Also auch wenn es einen Wutausbruch hat, ja, dass wir das ansehen als das Kind ist in Not. Es ist irgendwas, es wird nicht gehört, obwohl man ja denkt, man hört die ganze Zeit. Genau, was fehlt denn da? Also um nochmal auf die Bedeutung dieser inneren Gefühlsverbindung einzugehen.
Das ist genau so ganz gute Frage. Wenn ich selber bin, ich darauf aus zu beobachten, was ist ein Verhalten und wie kann man das Verhalten wegbekommen? So wie die meisten Menschen in der autoritären Erziehung durch Lob oder Tadel das korrekte Verhalten heranzüchten, sozusagen. Aber wir erleben es nicht als Heranzüchten, sondern das muss doch sein, damit es gut geht. Und gar nicht davon ausgehen, dass der Mensch ja gerne, jedes Kind ist auf die Eltern ausgerichtet, auch in der Wut. Und dass die meisten denken dann ja, ich komme ja da gar nicht dran und wissen gar nicht, das Wichtigste sind die Eltern oder die Bezugspersonen generell, der Lehrer, das Kind ist ausgerichtet, aber es weiß nicht, was jetzt mit einer Situation anfangen soll und benimmt sich ganz, vielleicht sogar irritiert und aufsässig oder auch einfach nur geht nicht ins Bett und bleibt wach und man sollte schon längst ins Bett oder so und man kann sie noch so lang Geschichten vorlesen oder macht 2 Stunden Geschichte vorlesen oder weil man nicht vorbereitet ist zu verstehen, was ist jetzt beim Kind los. Und das Kind kann es auch nicht beantworten. Ich muss es wie mit Geduld und auch mit Wissen, was könnte das alles sein, was da ein Kind beschäftigt, aber auch was mich beschäftigt. Wann gebe ich auf? Wann glaube ich zum Beispiel nur mit noch mehr Zuneigung, das Kind dazu zu bringen, dass es sich, dass es sich ändert. Aber wenn ein Kind zum Beispiel, das habe ich gerade an einem Beispiel, dass ein Kind gar nicht viel sagt und einfach ganz zufrieden ist sozusagen, aber nicht viel sagt, wenn man etwas fragt und will es gar nichts, dann kann man das so interpretieren, ah, wenn man an die Genetik glaubt, dann denkt man, ah, das Kind ist eben so oder glaubt sonst, hat das Kind einfach eine Persönlichkeit mitgebracht und das will nicht so reden. Und dann haben wir das herausgearbeitet, dass das Kind empfunden hat, der Vater, der ist auch nett gewesen, aber er hatte immer eine ganz klare Meinung, wie das Leben geht. Hat es nicht mit dem Kind zusammen entwickelt, sondern das Kind hat interpretiert, auch selber, aber auch glaub richtig interpretiert, möglichst nicht den Vater auch nur leicht unzufrieden stimmen. Und hat sich da in den ersten 3, 4 Jahren als Papakind, so genannt, sich ganz angeschmiegt. Und man hat nicht gemerkt, weil das Wissen nicht da war, die Eltern waren nicht informiert, dass dieses Kind sein ganzes Leben ausrichtet, nicht den Elternteil in Schwierigkeiten zu bringen. Und die Mutter ganz nett hat ihn gefunden, ja, die ist so und ich unterstütze sie. Und dann hat sie einfach sich aber sehr einsam gefühlt, weil man da das zu wenig Wissen hatte, dass sie eigentlich alles, was sie beschäftigt hat, hat sie sozusagen, sie wurde dann depressiv. Und man hat sich gewundert, warum ist die jetzt depressiv? Die war doch jetzt ganz in einer guten Stimmung. Die hatte sozusagen sich ein Lebensziel, Überzeugungen oder Glaubenssätze gebildet. Es ist am besten, ich tue die Erwachsenen nicht, so dass die ganz nett waren, ich tue die nicht einschränken. Das ist mein Vorhaben, dass sie sich wohlfühlen sollen. Und dass man das dann nicht erkennen konnte, weil man gar nicht auf die Idee kam, wenn man dann findet, ich akzeptiere doch mein Kind, wie es ist, und konnte da gar nicht nachfragen, was beschäftigt dich so? Und das können, ja, gar nichts, ist alles gut.
Ja, und die Depression ist quasi bei dem Kind daraus entstanden, dass es sein eigenes zu dem, was ich selbst will oder was, wodurch ist das entstanden, dass die Selbstentfremdung dadurch.
Sie konnte dann ihre eigenen Überlegungen gar nicht einbringen und das war dann eine Bremse. Als 15-Jährige, sie wollte auch natürlich mit den Jungs mehr in Kontakt kommen und sie hat es aber unbewusst, das hat sie ja gar nicht selber gefunden, ich komme nicht in Kontakt, sondern sie hat da nichts zur Verfügung gehabt, auch keine Übung, weil das gar nicht angelegt war, sondern möglichst niemand sozusagen belasten oder für irgendeine Art mit meinem Dasein belasten, können wir mal generell sagen. Und das sind innere Vorhaben, die man dann gar nicht sozusagen dann ahnt, wenn man da nicht informiert wird und sich damit befasst.
Ja, und Dieter, noch mal kurz zurück, ein
Konnte
wichtiger Satz.
noch ein. Und dann konnte sie das überwinden, indem sie dann einfach das Gegenteil gemacht hat und sogenannt gegen alles war, wo sie sich dann innerlich abgeschlossen hat, ich bin jetzt ich gebe das auf, da wirklich gut in Verbindung zu sein. Dann hat sie einfach das Gegenteil gemacht. Und dann dachte man, ach, das ist die Pubertät, aber es ist nicht die Pubertät, es ist die ungenügende Vorbereitung darauf, dass man im Austausch das Leben kennenlernt und dass da das Leben sich entzündet. Nicht im Korrekt machen.
Ja, was dann sozusagen von den Eltern wahrscheinlich als Rebellion wahrgenommen
Ja,
wird. Gar
genau.
nicht wissen, was vor
Ja.
sich. Okay, spannend. Und genau, worauf ich nochmal zurückkommen wollte, dass dieses, wenn ich alles für das Kind mache, was ja oft das Problem heutzutage ist, dann schwäche ich das. Das war für mich auch so ein wichtiger Aha-Moment. Ich schwäche das Kind dadurch, weil es später wie, also ich kann das tatsächlich auch beobachten, auch im Umkreis dort, wo das sehr gelebt wird, dieses Prinzip, man macht alles, dass man dann ja bis zum Teenager, fast bis zum jungen Erwachsenen eigentlich wie unselbstständige Menschen hat.
Und das ist ganz wichtig. Die Schwächung ist dann verständlich, wenn man weiß, dieses Bild von der Welt entsteht in den ersten Jahren. Das Kind deutet es ja natürlich auch noch. In den ersten Jahren spürt das Kind ab, wie das Leben ist. Und wenn dann die Eltern fälschlicherweise glauben, das Kind meldet sich und das Wichtigste ist aufgrund der eigenen autoritären Erziehung, ich muss das erfüllen, dann mache ich es gut. Dann erlebt das Kind, ach, so geht das Leben. Da muss ich mich nur melden und dann geht es. Das ist nicht ein Auftakt, um vom Leben mehr kennenzulernen und überlegen, was kann es schon und wie geht das, sondern dann, je nach Gefühlslage der Eltern, sind sie selber froh, dass sie jetzt was machen können und wissen, was richtig ist, dass man dann nicht selber überlegen muss, was ist jetzt wichtig fürs Kind, was ist auch für das Lebensalter wichtig, was ich dem Kind nahebringen, was es alles Tolles auf der Welt gibt, sondern ich begebe mich ja dann darum, dass, als ob das Kind wüsste, was für es wichtig ist. Das lege ich hinein, fälschlicherweise, aufgrund der Tradition, dass wir nicht in der Verbindung uns kennenlernen, sondern dass da einfach eine Vorgabe ist, die ich nur suchen muss und gar nicht merke, dass ich das in ein Kind hineinlege. Ich erfülle sozusagen eine Aufgabe, die mir vorgegeben wird und das Kind gibt sie mir vor. Und dann erlebt das Kind umgekehrt, das ist, so läuft das Leben, dass ich dann mich wohlfühlen kann. Die Eltern fühlen sich auch wohl. Wenn das so gut geschmiert, glaubt es, dann läuft.
Alles
Genau.
kommt zu mir, alles kommt
Ja,
zu mir.
und
Und
ich
wenn es dann mal nicht so ist, gibt es
muss
Frustration.
es signalisieren. Dann signalisiert man es weiter und irgendwann ist es einem denn genug oder zu viel. Das Kind mag nicht, dass es ja immer mehr hat. Und dann kommt es in Not, weil es dann merkt, die Welt ist gegen mich.
So interpretiert es das dann, ne? Sobald man
Interpretiert es
einmal
das, ja.
Nein sagt, ja.
Es weiß ja, wie die Welt ist nach 2, 3 Jahren. Dann interpretiert es, jetzt stimmt etwas, jetzt muss ich was unternehmen. Das eine zieht sich dann zurück, das andere protestiert, das dritte tut dann nur noch den Charme ausbauen und dann gelingt es noch eine Weile, bis es alt genug ist und es nicht mehr nur geht. Aber es muss dann sozusagen wiederherstellen, wie es die Welt kennengelernt hat. Und das schwächt es. Weil die Anstrengung, das Engagement geht dann darin, dass man sich wehrt oder eben noch mehr Charme ausbaut und nicht direkt auf die Dinge zugeht. Und dann irgendwann sagen die Eltern, ja, aber was ist jetzt? Und dann kann es sogar sein, und das ist ja so, dass dann viele die Eltern einen Tritt geben oder sich Sachen werfen oder schlagen,
Die
weil die
Kinder.
Kinder in Not sind, weil sie dann denken, aber verstehst du nicht, die Welt war doch immer anders, hast du jetzt was gegen mich? Und wenn dann noch ein Geschwister dazukommt, steigert sich das meistens noch, aber die Grundlagen sind dann gelegt. Ich weiß doch, wie das Leben geht und ist in totaler Not. Und die Eltern, wenn sie es nicht verstehen, meistens nicht informiert sind, sind auch in totaler Not.
Und Dieter, jetzt noch als letztes, wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber kam mir der Gedanke, wir haben eigentlich eine ganze Gesellschaft, die sozusagen wie geschwächt ist, Jeder hat einen anderen Erziehungsstil natürlich erlebt. Und trotzdem habe ich aber das Gefühl, dieses sich zutrauen, sich selbst Schritt für Schritt seinen Handlungsrahmen zu erweitern oder sein zu gucken, was funktioniert und was. Aber bei den meisten ist es ja oft statisch, auch in der Partnerschaft, in der Erziehung. Man hat kein Bewusstsein dazu, dass es ein paar Stellschrauben braucht und dann kann es anders gelingen oder auch in Gemeinschaften. Und ich habe das Gefühl, wir sind in einer Gesellschaft, die wie geschwächt ist, die wie nicht versteht, was es selber für sich braucht, damit ich ja autark sozusagen für mich, also damit ich mir das Leben erschließen kann, ohne ständig überfordert zu sein.
Ja. Das ist die Folge dann davon, dass man so wenig selber Beziehungen, und das zeigt sich auch in der Erziehung, Beziehungen gestalten kann, sondern dass ich da eine Vorgabe brauche, was richtig ist, ohne dass ich es merke. Und dann kann da jemand das dann sagen, das muss jetzt so machen. Und tatsächlich ist die Erziehung dann eine Situation, wo man eigentlich den freien Austausch entwickeln kann und merkt, wie oft man gebremst ist, wirklich sich, aber was ist jetzt meine Meinung darüber? Was ist beim Kind los? Sondern ich stelle mich dann in Frage, vielleicht mache ich es nicht gut oder ich finde, es muss doch etwas passieren, aber ich wage nicht oder es kommt mir zu wenig in Sinn. Auch das werden wir zusammen herausfinden. Wir erforschen das Leben. Die Neugierde, die ein Kind prinzipiell mitbringt, aber die erst auch ausgebaut werden muss, dass man zusammen das Leben entdeckt. Und nicht die Eltern dann einfach ans Kind die richtigen Art des Fragens oder des ganz lang Diskutieren entwickeln müssen, Methoden, sondern das Einfühlungsvermögen, die Eigenständigkeit, die aus der Beziehung entsteht. Und da ringen wir dann darum, wenn wir Eltern sind. Und das wäre eigentlich in dem Sinn eine autonome Entwicklung der Eigenständigkeit, dass man zum Beispiel als Eltern da sich austauscht mit anderen und aber dazu auch Wissen braucht. Wie, es braucht eine Geschicklichkeit neben dem Wissen, eine Vorstellung, was alles ein Kind beschäftigen kann, aber auch was mich beschäftigt. Man lernt es gleichzeitig auch. Wie bin ich eigentlich? Wie stehe ich zum anderen Menschen generell? Aber auch, wie viel Zuneigung und Liebe ich aufbringen kann aufgrund der eigenen Erziehung, auch wenn der andere nicht auf mich eingeht, zum Beispiel, wenn das Kind scheinbar nicht eingeht. Und dann übersehe ich, dass das Kind total ausgerichtet ist, egal wie er sich benimmt. Ich bin dann das wichtigste Anker, die Verbundenheit zur Welt. Und diese Bedeutung, das wollte ich am Schluss noch sagen, man fühlt sich dann zu wenig bedeutend, weil man das dann vergisst. Man denkt, ich habe alles gemacht, aber das Kind will nicht. Da sind wir wieder in der autoritären Vorstellung, dem Menschenbild. Ja, das Kind will halt nicht. Und aber auch bei einem selber. Ich kann gar nicht so viel bewirken. In Wirklichkeit ist es so, dass man zu wenig weiß, was ich für eine Wirkung habe. Und deshalb verliere ich auch eine zuversichtliche Stimmung, weil die kann ich nicht einfach aus mir schöpfen. Und da brauche ich auch den Austausch als Erzieher. Wie kann man denn das jetzt so sehen? Und leider haben wir heute auch in den Schulen, das ist weiterhin eine Anstalt im Großen und Ganzen mit ganz viel engagierten Lehrern, Heilpädagogen, sonstigen Hilfsleistungen, Psychologen. Aber es ist doch eine Anstalt, wo man dann glaubt, wir müssen es irgendwie schaffen, dass wir mit zusammensitzen, mit 20, 10 Menschen mit den Kindern zusammensitzen und sagen, da muss etwas passieren. Und dann das Kind sitzt meistens leider noch dabei und weiß nur, ich bin nicht recht. Und dann soll es in eine Richtung gehen, ohne dass man sich sicher ist. Aber das Kind ist immer verstehbar. Wir wissen es nur noch nicht, weil wir zu wenig Wissen haben oder zu wenig Gefühlsernährung, dass wir uns vorstellen können. Was macht das Kind aus, dass es jetzt so bockt, sozusagen?
Also was sind seine welche Gefühlswelt hat es verinnerlicht? Wonach handelt es? Und du hast ja auch mal gesagt, wenn es so bockt, ist eigentlich immer der Ruf nach Beziehung. Ja, ich versuche immer die Aufmerksamkeit zu bekommen. Das fand ich schon interessant. Genau, und ich kann nur mal kurz sagen, was sich gewandelt hat, seitdem ich sozusagen, oder der Ansatz ist, das Kind kooperiert gern, ja, dass jetzt inzwischen auch viel mehr, also von allein sozusagen, nicht immer, man muss auch noch sagen, ja, bring den Teller raus, deck den Tisch mit und so, aber weiß nicht, beim Einkaufen, das ist schon wie selbstverständlich ist, wir helfen mit, aber in der Freude, nicht weil ich jetzt sage, jetzt musst du, so wie früher, so, jetzt mach doch mal mit, sondern so, alle freuen sich und im Miteinander die Freude auch bei alltäglichen Dingen erleben, auch als Familie. Wir helfen alle mit und es gibt ein schönes Gruppengefühl. Wir decken gemeinsam den Tisch. Wir haben vorher vielleicht gemeinsam gekocht oder also dieses Gemeinsame. Und ich glaube, das ist das, was Kinder oft mitnehmen später. Ich decke jetzt den Tisch und ich finde es nicht ätzend, dass ich jetzt helfen muss. So, ne? Ich habe oft das Gefühl, das ist bei Erwachsenen auch einfach als Anstrengung verankert.
Weil dann die Erwachsenen selber denken, ein bisschen sollte man doch mithelfen und gar nicht die Frage, da entsteht ein Gemeinschaftsgefühl, ein Zugehörigkeitsgefühl. Und dann denken oft Mutter und Vater, wenn sie zusammen sind, dann denken sie, ah, ich muss mit dem einen Kind, der eine und der andere mit dem anderen Kind, damit das Kind wirklich Bestätigung findet. Und da ist schon das traditionelle Menschenbild drin, weil man nicht davon ausgeht, man kann sich aufgehoben fühlen, wenn ich dabei bin, auch wenn mein erster Wunsch nicht in Erfüllung geht. Das ist schon eine Irritation, die ich selber anerzogen habe beim Kind, dass wenn ein Wunsch aufkommt, dass das das Heiligtum der Welt ist. Ich kann einen Wunsch entgegennehmen und finden, ah, das ist ja interessant, was du gerne hast. Und das ist aber kein Befehl. Und viele Eltern nehmen das wie als Befehl und merken gar nicht, dass das Kind sich mal äußert, weil es sich so wohl fühlt und dann aber auch zu gewinnen ist für etwas Gemeinsames. Es ist so schön, wenn wir zusammen sind. Da können wir doch jetzt uns freuen, wie wir in der Küche da zusammen das machen, dass man auch nahelegt, was das Kind für ein Gefühl haben kann, wie schön das ist. Muss ich nicht nur hoffen, dass es von alleine geht. Gerade weil die meisten Eltern, die sich damit jetzt auch beschäftigen, sowieso eigentlich eine gute Beziehung haben zum Kind.
Ja, Titem, ich danke dir sehr. Wir sind jetzt tatsächlich am Ende, damit wir das nicht zu lang machen. Aber ich glaube, man hat einfach ein Gespür dafür bekommen, was ist alles möglich. Ja, wo schwimmen wir und wo ist dann quasi der Ausweg? Und wir verlinken natürlich unter dem Gespräch jetzt nochmal deine Kontaktdaten. Jeder kann dich kontaktieren, kann dich per E-Mail anschreiben und dann kann man schauen, ja, wie es so weitergeht sozusagen. Und ich danke dir schon mal für diese wichtigen Impulse. Ja.
Ich denke dir auch, es ist immer so, dieser Austausch so schön. Und dann kann man es dann an konkreten Beispielen so durchgehen. Das ist dann ganz wichtig, wie man das, jeder einzelne Mensch ist, kennenzulernen. Jedes Kind, aber auch mich selber kennenzulernen. Und das ist immer so dann schöne ganze Welt, eine eigene Welt, eine Betrachtung der Welt kennenzulernen. Und das macht dann das Schöne aus. Nicht, dass wir uns korrekt benehmen.
Danke für deine Worte, Dietem, und zum nächsten Mal. Hat mich
Ja, bis zum nächsten Mal.
gefreut. Tschüss.
Tschüss.